Neues aus der Opiumhöhle. Moderne Gespräche mit dem Bürgermeister der Nacht.
In seinem neuen Roman lässt Paul Auster seinen Protagonisten Cy Tecumseh Baumgartner, einen Phänomenologen im Ruhestand, über Aristoteles nachdenken, der da sagte, den menschlichen Körper müsse man sich als Schiff vorstellen, mit der Seele als Steuermann. Baumgartner will das Bild in die Moderne übertragen, denkt das Schiff zum Auto um und die Seele zum Fahrer. Und genau da müssen wir heute hin, da möchte ich einhaken, liebe Hörerinnen und Hörer. Begleiten Sie mich in das Auto unseres Lebens, das auf einer tristen Landstraße unterwegs nach nirgendwo ist, das an zerschmetterten Bussarden und gelbem Gras vorbei fährt und fährt und fährt. Allerdings sitzen wir natürlich nicht am Steuer, hochverehrte Damen und Herren, sondern das ist unser Privileg als Kinder der Post-Punk-Ära auf der kunstledernen Rückbank unseres Daseins, wo uns zwischen Kuscheltieren und Batman, warmer Limonade und ständigen Streitereien unerträglich langweilig zumute wird. Es lebt sich hier, als hätte man uns mit destillierter Trägheit eingepinselt, als hätten wir all unser Taschengeld für einen großen Brocken Nihilit eingetauscht und uns der Schwerkraft völlig ergeben. Bis irgendjemand endlich seine Stimme erhebt und die entscheidenden Fragen stellt. Are we nearly there yet?
Are we nearly there yet?
Getting very tired, Mom, and cold. Can we go home now? Can I have an ice cream? Dan Tracy, Sänger und Gitarrist der Television Personalities, zeichnet in seinem Song aus dem Jahr 2007 Are We Nearly There Yet? Ein ebenso knappes wie erstaunlich präzises Bild unserer Existenz, die Rückbank des Lebens und darauf das infantile Ich, das ständig auf Irrfahrt endlich irgendwo ankommen möchte und es doch nie weiter schafft als bloß bis zur nächsten Beschwerde, bloß bis zum großen Begehren. Diese durch und durch paralysierte Wesenheit wird zum Sinnbild unseres überschaubaren Daseins, der Song zur Nationalhymne aller Verzweifelten, aller Rumtreiber und aller Dichter in Teilzeit. Und damit begrüße ich Sie herzlich zur April-Ausgabe von Neues aus der Opiumhöhle, hochverehrte Damen und Herren, dem preisgekrönten Podcast für moderne Gespräche und Menschen. Mein Name ist Finn Steiner und ich lade Sie ein, sich mit uns noch ein wenig festzubeißen an Paul Austers Autometapher, denn nun müssen wir natürlich dringend in Erfahrung bringen, wie Joachim Franz Büchner sich als Kind auf Fahrten im PKW betragen hat. Hallo Joachim.
Hallo Finn.
Joachim, viele kennen dich ja als Rezeptionisten im Hotel De Biel, als designierten Nachfolger Mick Jaggers in der Hemdenfrage. Die meisten auch als passionierten Perkussionisten, als Schlagzeuger auf dem Treppengeländer in jedem Hausflur. Nachbarn fürchten dich als die sportliche Reinkarnation von Keith Moon. Fans schätzen dich als modernen Orpheus, der noch den Steinen und den Bäumen mit seiner Musik ein Lächeln entlocken kann. Aber wie muss man sich das eigentlich vorstellen, wenn du als Kind auf der Rückbank im Auto saßt, auf dem Weg in den Familienurlaub? Warst du ein ruhiges Kind?
Nee, ich habe ziemlich viel genervt. Ich kann mich auch an einen Wales-Urlaub erinnern, wo ich unerträglich war und meine Eltern die ganze Zeit terrorisiert habe. Außerdem habe ich immer neurotische Anwandlung gehabt, dass ich einen Rhythmus gemacht habe und dabei die Meilensteine, oder wie heißen die Dinger? Meilensteine oder an der Fahrbahn?
Kommt drauf an, was du meinst.
Naja, mein Vater ist, sagen wir mal, konstant 200 gefahren und dann kamen die immer vorbei im bestimmten Rhythmus. In dem Rhythmus habe ich mit den Zähnen dann immer einen Rhythmus gemacht, also in dem Rhythmus, wo die auch vorbeikamen.
Kannst du das mal vormachen? Ich kann ihn mir nicht vorstellen.
Kann man das hören? Ich habe den Bassdrum und eine
Snare. Bisschen lauter. Und wie lang war die Fahrt nach Wales?
Naja, wir sind damit, glaube ich, mit der England-Fähre, die es damals noch gab, gefahren. Hamburg Harwich. Und da war ich der Flipper-König, der Pinball-Wizard. Da stand ein Flipper-Automat und ich habe daran alle Rekorde geknackt. Und es war immer eine riesen Traube von Kindern um mich rum, die mich angefeuert haben.
Das ist dann ja
für deine, muss man sich das in etwa vorstellen.
Das ist ja für deine Eltern dann wahrscheinlich so ein bisschen Wiedergutmachung für das Klackern unterwegs gewesen, dass du da so reüssiert bist als King auf Flipper.
Ja, die hätten ziemlich viel Wiedergutmachung gebraucht. Und ich glaube, das mit dem Flipper war denen ziemlich egal.
Na, also ich bin mir sicher, sie waren stolz auf dich, Joachim.
Ja, sie waren immer stolz auf mich.
Ich möchte damit auch überleiten zu unserem heutigen Gast. Er wurde 1961 in Niedersachsens Schillerner Metropole Hannover geboren, wuchs in Lüneburg auf und aus Lüneburg heraus wurde in Wien zum Witzezeichner, Maler, Musiker und Schriftsteller. 2014 gewann er den Ingeborg-Bachmann-Preis für einen Auszug aus seinem Roman Irma und er selbst sagt, der Preis sei ihm zwischen Wettschwimmen und Schallplatten auflegen in Klagenfurt ebenso passiert. Mindestens einmal in Musikerkreisen gilt seine Band Mäuse als illustre Hochburg des rasiermesserscharfen Ausdrucks, auf der man wie eine Nacktschnecke entlang zu balancieren hat. Doch sprechen wollen wir zunächst mit ihm über seine Arbeit an der Nähmaschine. Hallo und herzlich willkommen, Tex Rubinowitz.
Hallo.
Tex, wir treffen uns hier heute in der Opiumhöhle in einer, sagen wir mal, Phase des Hochdrucks. Schon morgen am 4.4.2024 beginnt deine Ausstellung »Sind wir alle endlich glücklich« in der Hamburger Galerie Millike Bilia. Sie wird bis zum 18.5. andauern und du wirst deine Stickstofftexte zeigen. Das sind genähte Exponate, Kurztexte, gespeist aus deinem Unterbewusstsein. Du beschreibst sie als hedonistische Destruktion aller TV-Personalities, als fröhliche Wissenschaft aus der rumpelnden und ächzenden Nähmaschine. Und wenn ich jetzt so zurückdenke, dann ist die Nähmaschine im Haushalt mir eigentlich stets ein Buch mit 7 Siegeln gewesen, quasi kultisches Objekt, von dem man als Uneingeweihter die Finger zu lassen hatte. Wie kam dir eigentlich die Idee, dich an die Nähmaschine zu setzen?
Also, ich habe immer eine Affinität zum Nähen und zum Nähen gehabt oder zum Mode. Nein, nicht Mode im eigentlichen Sinne, eher zum Textilen umgestalten. In den 70er Jahren mussten die Hosen sehr eng sein und ich habe sehr dünne Beine. Und wenn Hosen gekauft wurden von meiner Mutter, waren die zu weit und ich konnte damit nicht auf dem Schulhof reüssieren und habe die dann selbst enger gemacht. Und habe immer schon genäht. Ich bin mit 16 von der Schule geflogen und wenn man von der Schule fliegt, zieht man in eine WG in Lüneburg und arbeitet in der Joghurtfabrik natürlich, bei Lünebest, wo sonst, wie alle Schulabbrecher und hat dann sehr viel am Abend Zeit, entweder zu kiffen oder Bier zu trinken oder sonst was zu machen. Ich weiß nicht, was wir da, wir haben, ja genau, 17:04 gespielt um Pfennigbeträge. Aber auch sich zu tätowieren. Und wir haben das selbst gemacht mit 2 Nadeln und so. Ich kann das jetzt zeigen, im Radio kommt das natürlich, oder im Podcast kommt das natürlich wahnsinnig gut. Ich habe hier am Arm so ein paar kleine.
Ist das eine Schwalbe auf deiner Hand?
Das ist eine Schwalbe, ja genau. Das kann man mit 2 Nadeln eigentlich ganz gut machen, mit Tusche. Und hackt sich das dann so rein. Und ich habe meinen Mitbewohner tätowiert und mich selbst auch tätowiert. Also eine Affinität zur Nadel war schon da. Und wir haben alle in der Hand, jeder möchte, soll jetzt mal seine Handinnenfläche anschauen. Und in der Handfläche ist ein M. Und aus dem M, da.
Ja, stimmt, M, genau. Auf dem Kopf.
Genau. Und es gab sogar mal eine Sektmarke namens MM. Und die haben tatsächlich geworben mit 2 Händen, wo das diese 2 MMs waren. Und da habe ich dann auch mal, da hatte ich schon die Band Mäuse, in meiner Handfläche ausgehend von diesem M in den kleinen Finger hinein Mäuse genäht in die Hornhaut. Das tut nicht weh. Also da ist die Haut besonders robust und hatte dann eine Woche lang das Wort Mäuse da in meiner Hand. Also ich habe schon einen Zugang zum Nähen und zur Nadel und zum Faden. Und dann hatte ich eine Schreibkrise vor ungefähr 3-4 Jahren, konnte nichts mehr schreiben. Ich habe ein paar Bücher geschrieben und es gelang mir nicht mehr Texte. Also ich hatte es ging nichts mehr. Also ich hatte einen Knoten im Kopf. Und dann habe ich eine Nähmaschine geschenkt bekommen, beziehungsweise im Flohmarkt ganz billig bekommen.
Eine antiquarische Pfaff-Nähmaschine, wie ich recherchiert
habe. Ja, aber nicht mit einem Pedal, schon eine elektrische, also so eine ältere Dame, wenn man das gendern darf, also Maschinen. Und habe dort, ich habe einen großen Fundus an angefangenen Sätzen. Also der Martin Kippenberger, der Künstler, hat auch mal so eine Sammlung von Titeln für Bilder zum Verschenken zusammengestellt. Absurde Sachen. Ich kann die jetzt nicht auswendig, aber solche Sachen, so Pseudo-Aphorismen, Sätze, die irgendwie gut klingen, die man irgendwie anwenden könnte, aber die beim zweiten durchlesen irgendwie keinen Sinn ergeben. Also und der Trick oder mein Wunsch war immer bei diesen vielen Seiten, ich habe tausende davon, dass sie so tun, ich nenne sie Tarnsätze, sie tun so, sie tarnen sich mit Sinn, sie tun so, als ob sie irgendwie ein Ratschlag wären und so weiter. Vielleicht, Joachim hat vielleicht...
Sülze macht Asbest stumpf.
Sülze macht Asbest stumpf. Könnte man länger überlegen, könnte man aus verschiedenen interpretieren, aber sowas in der Art. Und diese Sätze hatte ich, das war das Einzige, was ich noch schreiben konnte. Und dann hatte ich plötzlich einen riesigen Stoffhaufen bekommen von dem Schweizer Künstler Daniel Spörri, ein Freund von mir, der 94 inzwischen ist. Und der hat, das wird jetzt wirklich kompliziert, Stopp sagen, wenn das jetzt zu kompliziert
ist. Nein, unsere HörerInnen können damit umgehen.
Daniel Spörri hat, ich muss, glaube ich, Daniel Spörri nicht erklären, also ein in Rumänien gebürtiger Künstler, der aber in die Schweiz dann fliehen musste, weil er vom Tod bedroht war oder seine Familie vom Tod bedroht war. Und der war Balletttänzer und ist in den 60er Jahren nach Paris ausgewandert, hat dort wirklich noch getanzt, aber Balletttänzerfähigkeiten sind irgendwann begrenzt und es hat ihn auch nicht mehr getaugt, den Nussknacker zu tanzen und Schwansee, und hat sich dann einer Künstlergruppe gegründet mit Niki Sanfal und Yves Tanguy und Yves Klein und solchen Leuten. Jean Tanguy, nicht Yves Tanguy. Jean Tanguy, Yves Klein, Niki Sanfal.
International Blue.
Nein, weiter. Also und die nannte sich Nouveau Realism. Und die haben das abgelöst, was oder eingelöst oder fortgeführt, was Marcel Duchamp irgendwie eingeführt hat, dass jeder Gegenstand irgendwie es wert ist, anders gesehen zu werden. Und der Daniel hat Leute eingeladen zu sich und hat das Essen dann auf den Tisch geklebt und den Tisch an die Wand gehängt. Und das war sozusagen sein Trademark. Und das macht er immer noch in einer Art, aber er sammelt auch aus Küchen Wandschoner. Und auf diesen Wandschoner stehen eben diese Sätze, die sinnvoll sind. Morgenstund hat Gold im Mund oder eigener Herd ist Goldes wert und solche Sachen. Und das ist natürlich total fad und deswegen hat er die alle auseinandergeschnitten und die Worte für sich genommen, Substantive, Adjektive, Verben und so weiter, und die neu zusammengesetzt auf neue Stoffe genäht und hatte aber diesen löchrigen Haufen von diesen Wandschoner, weil Bratenspritzer die Wandschonen, mit diesen Sinnsprüchen. Und diesen Haufen hat er so in seiner Wohnung liegen. Und ich habe ihn immer mal wieder besucht. Und dann habe ich gefragt, was machst du damit eigentlich? Und dann hat er gesagt, kannst haben. Und jetzt kommt ein Schweizer Wort. Ich versuche das Schweizerisch auszusprechen. Er nennt mich Drecksbürbli. Und er kannst haben Drecksbürbli. Und das Drecksbürbli hat dann diese Stoffe nach Hause genommen, in sich nach Hause genommen. Und ich wohne von Daniel Spörri relativ nahe 200 Meter. Und das war eigentlich keine große Aktion, und hatte dann diesen riesigen Haufen von löchrigen ehemaligen Wandschonern und habe die wiederum auseinandergeschnitten und wieder neu zusammengenäht, dass sie irgendwie ordentlich sind, und habe dann diese Tarnsätze darauf gestickt mit einer Nähmaschine. Und dann passierte etwas sehr Interessantes. Der Knoten im Kopf ist auf den Stoff gewandert. Und ich nähe, für Leute, die Nähmaschinen kennen, wissen vielleicht, dass es ein sogenanntes Führungsfüßchen gibt. Und das Führungsfüßchen muss immer nach unten gedrückt werden, dass die Maschine weiß, dass sie den Stoff einzuziehen hat. Wenn das Führungsfüßchen aber oben bleibt, dann weiß die Maschine nicht, was sie tun soll. Also sie erwartet auf Befehle, dass man den Stoff schiebt oder zieht oder was auch immer. Und das ist ganz interessant, dass die Maschine, auch ein beseeltes Objekt, wie ich denke, animistisch beseelt, dass die Maschine war, eben auch eine Seele hat und wartet darauf, dass sie mit Informationen gefüttert werden soll. Was soll sie jetzt tun? Was soll ich machen? Und da entstehen extrem tolle Prozesse. Und das, ich lasse das Führungsfüßchen oben und schreibe negativ. Das heißt, es gibt ja zwei Fäden. Es gibt einen Oberfaden und einen Unterfaden. Der Unterfaden hält ja den Oberfaden. Der Unterfaden hat eigentlich viel mehr zu tun. Wenn man jetzt aber negativ schreibt und das Führungsfüßchen oben lässt, dann entstehen mit dem Unterfaden extrem viele Verklumpungen und Knoten. Und das sind diese Knoten, die dann aus meinem Kopf auf den Stoff gewandert sind mit diesen Texten. Und ich habe, und es ist jetzt kein Wort gelogen, es tatsächlich geschafft, meine Schreibkrise zu lösen, indem ich mit dieser Nähmaschine ungefähr 200 Textilien von Daniel Spöri übernommene, bestickt hat mit diesen Sätzen. Und die stelle ich eben in Hamburg in der Galerie Melike Bilir aus. Und ich kann wieder schreiben. Und jetzt kommt's, jetzt kommt der Clou. Ah ja, Finn hat schon angesetzt für die Katze. Jetzt habe ich ein Buch geschrieben, ein fertiges Buch geschrieben. Ich finde es fantastisch, das Buch, und habe es meinem Verlag geschickt, übrigens einem Hamburger Verlag. Ich werde den Namen nicht verraten, aus Enttäuschung. Doch, Rowohlt. Und Rowohlt sagt, nein, wir wollen das Buch nicht.
Ach, das ist dann immer die Ironie, ne? Ja. Man denkt selber, man hat das Größte gemacht, ja, was man, und dann...
Nein, das ist ja, also diese Arbeit mit der Nähmaschine, es war ja auch eine Art von Traumatherapie oder mit einer Sozialtherapie oder Psychotherapie, dass tatsächlich dieser Krampf auf dem Kopf gelöst war durch diese körperliche, das ist eine sehr, sehr körperliche Arbeit, wenn man das Führungsfüßchen eben oben lässt. Also ein Kampf mit der Maschine, die ist dann auch kaputt gegangen, Nadeln sind abgebrochen, Nadeln sind mir reingerammt ins Finger und so weiter. Aber letztlich wurde ich dann ja auch belohnt, dass ich wieder schreiben konnte. Ich habe ein tolles Buch geschrieben und jetzt will das der Verlag nicht. Und das ist dann wieder eine ganz neue Wolte, die mich komplett verwirrt. Also das hat dann doch nicht funktioniert. Am Anfang dachte ich, es hat funktioniert, und das hat doch nicht funktioniert. Es geht nicht weiter. Und das ist immer in einem Alter, ich bin 63, ist es natürlich deprimierend, wenn man jetzt anfängt, Klinken putzen zu müssen, bei anderen Verlagen anzuklopfen und sagen, ja, ich habe hier ein tolles Buch.
Aber du hast doch eigentlich alle Argumente auf deiner Seite, oder? Für einen Verlagswechsel auch als
Bachmann-Pestin, oder? Nein. Das war, der Bachmann war vor 10 Jahren und das interessiert keinen Menschen
mehr. Stimmt, das ist eine Jubiläumssendung quasi, ja, ne?
Ja, es kommt der Deutsche Buchpreis, es kommt der Leipziger Buchpreis, es kommt ein Büchnerpreis, Wilhelm Raabe-Preis, es kommen so viele Preise dazu, kommt wieder ein neuer Bachmann-Preis. Also Preisträger können sich nur maximal ein halbes Jahr darin sonnen.
Ah ja.
Ja, und das kann man nicht ewig damit hausieren gehen. Und jetzt, wenn ich jetzt bei einem neuen Verlag bin, dann fragt der Verlag, so, Sie waren bei einem tollen Verlag namens Rowohlt, was ist da schiefgelaufen? Warum wollen die das nicht? Und die beobachten sich gegenseitig. Die sind so durch ein Intranet, ein geheimes Intranet verbunden, wo sie wissen, wie was sich gut verkauft.
Dann musst du die Erzählung vielleicht umdrehen. Du bist von Rowohlt weggegangen.
Nein. Das geheime Intranet, dieser Flurfunk, der Verlagsflurfunk. Verlagsflurfunk.
Ja, die fragen dann mal nach, na, wie war das denn mit dem Text?
Und die auf der Leipziger Buchmesse oder wo auch immer und sagen, hey, Mister, sowieso, was ist da schiefgelaufen? Nein, aber dadurch, dass ich so traumatisiert oder pseudotraumatisiert wurde von meinem schulischen Versagen mit diesen 7 Fünfen, ich weiß nach wie vor nicht, wie die punischen Kriege ausgegangen sind. Ich weiß nach wie vor nicht, wie binomische
Formeln.
Nicht gut. Und die binomischen Formeln.
A² plus B² gleich C², sag ich.
Jetzt bist du in der Bildungshölle angekommen.
Ich blute. Ich muss mir gleich die Hand wieder aufnähen. Nein, als ich diesen Preis vor 10 Jahren gewann in Klagenfurt, genau so im Sommer 2014, hieß es dann in den Rezensionen, ja, ist ja ein netter Text, aber es war ein schwacher Jahrgang. Und sie unterschwellig wollten sie mir sagen, du bist scheiße.
Das ist nicht verdient.
Ich habe es nicht verdient.
Genau. Der Prozess an der surrend klopfenden Pfaff-Nähmaschine ist ja einer, der das Kommando übernimmt, der, so war es im Infotext der Galerie Krone zu den Stickstoffen zu lesen, dem Künstler das befreiende Gefühl ermöglicht, Kontrollverlust bei gleichzeitig höchster Produktivität zu erleben. Und ich habe mich gefragt, diese Verbindung von Literatur und Kunst mit der Maschine, das klingt für mich ein bisschen nach William Burroughs und seiner Dream Machine. Ist das eigentlich auch was, was du als Referenz in diesem Kontext mitdenkst, oder?
Nein, also erstens kenne ich William Burroughs nicht und die Dream Machine ist auch noch von Brian Geisen.
Ja, ich glaube, es ist eine gemeinsame Arbeit.
Oder gemeinsam, Arbeit, ne? Ist auch egal. Ja, nein, diese Art von Literatur, also ich bin nicht sehr belesen, muss ich ehrlich sagen. Also mein Kanon ist relativ überschaubar und experimentelle Literatur ist immer für mich wahnsinnig schwierig. Also Arno Schmidt zum Beispiel ist unlesbar, weil er versucht, lustig zu sein und ulkig zu sein und Wortspiele zu machen. Und das ist aber, ich weiß nicht, ob mich das Wort traue zu sagen, ich werde jetzt wahrscheinlich rot, aber das ist ja auch egal, also es ist Wichserei, also so eine Wortwichserei. Was ich in der Kunst indes schon gesehen habe, dass es schon Worte in Bildern gibt, von Ed Rochet zum Beispiel, in den Wüsten steht irgendwie ein großes Wort über der Wüste, oder Gary Indiana, das L-O-V-E, Love. Tracy Emin schreibt sehr viel in ihre wilden Bilder, aber bei Tracy Emin ist ein großes Vorbild, also ich mag sie wahnsinnig gern. Ich habe sogar mal mit ihr ausgestellt in Wien, in einem Museum, also ich unten und sie oben. Bei Tracy Emin sind das unterbewusste, das ist übrigens ein sehr gutes Beispiel, Tracy Emin jetzt, unterbewusste ihr Auskotzen ihrer schrecklichen Kindheit und ihre traumatisierten Werdegang als Künstlerin und so lange erfolglosen Versuche, irgendwo anzukommen. Aber sie macht eben, näht eben auch, sie näht nicht selbst, sondern sie lässt ihre Zeichnungen sticken von Stickerinnen und es schreibt aber auch Dinge rein oder näht Dinge rein in ihre Sachen. Und das funktioniert sehr gut bei Tracy Emin, weil das organisch ist, bei Ed Rochet zum Beispiel auch. Aber wo es nicht funktioniert, meines Erachtens, und wo das überholt ist, das sind jetzt zwei Namen, die ich nennen werde, Jenny Holzer und Barbara Kruger. Und Jenny Holzer und Barbara Kruger haben in den Ende 70er, 80er Jahren so konsumkritische Sachen. Ich kaufe ein, also deswegen existiere ich. Also solche Sachen, also so konsumkritische Sachen, die mir, die vielleicht zu einer Zeit eine Wichtigkeit hatten, aber überholt sind. Und wenn man das kann man jetzt nur noch, also Kruger oder Jenny Holzer kann man jetzt nur noch sehen als sowas wie Picasso, das hatte mal so seine, oder na, Picasso ist unsterblich, aber es gibt so Bernard Buffet zum Beispiel, das sind so Typen, die tauchen irgendwann mal auf, die kriegen einen Riesen, oder Erwin Wurm aktuell, die kriegen eine große Aufmerksamkeit und verpuffen dann aber, weil das nur zu dieser Zeit okay funktioniert hat. Und ich kenne jetzt Jenny Holzer und Barbara Kruger nicht persönlich und ich will ihnen auch nicht wirklich was unterstellen, aber mir ist das zu eindimensional. Und wenn aber sowas wie aus dem Unterbewussten passiert, wie bei Tracy Emin, dann ist das natürlich für mich auch ein Vorbild und ich sehe mich dann auch gespiegelt, das, was ich da mache, die Sätze, ich kann die nicht erklären. Sülze macht Asbeststumpf. Ich kann das nicht wirklich erklären. Ich weiß nicht, woher das herkommt, aber es klingt irgendwie gut. Klingt smart und das kommt aus dem Unterbewusstsein und jetzt kommt noch die Technik dazu, dass das Gerangel mit der Nähmaschine, das ist ja eine körperliche Arbeit, dass das auch nicht ich bin, der da rangelt, sondern die Maschine und ich gemeinsam an diesem Stoff herumzerren und machen und so weiter und nichts an diesem und es ist nicht, es ist vielleicht ästhetisch für sieht irgendwie ästhetisch aus, aber wenn es zu ästhetisch aussieht, ist es für mich nutzlos. Das ist nicht gut, das ist zu kalkuliert. Und das ist das.
Kämpfst du damit manchmal?
Dass es zu ästhetisch ist? Ja, das muss dann weggeworfen werden. Also, es kann nur gut aussehen, deswegen mache ich das ja auch negativ. Ich schreibe das ja negativ. Ich weiß ja nicht, wie das dann aussieht, richtig geschrieben, sondern schon nur in Spiegelschrift. Und
du drehst es dann tatsächlich um und dann siehst du erst
das Ergebnis. Ja, genau, dann sehe ich das, weil der Unterfaden eben die interessanteren Verknotungen macht.
Aber irgendwann ahnt man, wie es sein wird?
Nein, das kann man nicht. Nein. Das ist so, also wenn man eben, man muss das Füßchen oben lassen und was der Unterfaden dann macht, das ist so absurd. Das ist so, wie als ob der Stoff oder dann die Nähmaschine spricht, lass mich jetzt hier nicht alleine, lass mich nicht allein mit ihr, da gibt es sogar ein Buch von mir, oder lass mich nicht allein mit der Maschine. Ja, also das ist so, das ist wirklich wie eine Wundertüte oder wie ein Überraschungsei. Ich drehe es dann um und sehe, oh ja, das ist aber interessant, was sie da gemacht hat in ihrer Verzweiflung. Und ich habe natürlich auch ein paar Sachen, die nicht so kaputt aussehen in meinen Stoffen, damit es nicht immer gleichförmig ist. Denn die pure Gleichförmigkeit wäre dann auch wieder eine Attitüde und deswegen müssen Brüche drin sein.
Es funktioniert dann aber auch über einen Kontext. Man wird es ja bei der Ausstellung sehen können. Ja. Das stelle ich mir jetzt so vor, funktioniert, indem es miteinander kommuniziert, indem es sich voneinander abhebt.
Genau, also eine Handschrift, also bei Picasso zum Beispiel, Picasso hat ununterbrochen seine Handschrift geändert. Also nicht die Handschrift, mit der er geschrieben hat, sondern seine Stile geändert. Ja. Und das war natürlich auch, weil er einfach immer wieder was Neues ausprobieren wollte oder einfach unzufrieden war mit dem, was er da, was vielleicht erfolgreich war und wieder neu anfangen wollte. Und bei Kunst oder Kippenberger genauso. Also der war schnell mal uninteressiert an dem, was gut gelaufen ist und auch wollte wieder was Neues machen. Immer weiter, 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 weiter. Oder Fassbinder zum Beispiel. Deswegen versuche ich eben andere beim Schreiben, andere Typografien, andere Materialien, andere Farben zu verwenden, andere Räudigkeit, andere Rohheit, andere Inhalte zu transportieren, dass bloß dass keine Linie erkennbar ist. Wie
ist das denn, Räudigkeit ist ein wichtiges Wort für dich, ne? Das hatte ich jetzt schon zur.
Und das ist ja, das bringt uns jetzt an den Anfang, weil es fiel das Wort Räudigkeit vielleicht auch im oder man könnte das Räudigkeit auch bei Television Personalities anwenden. Dieser arme Mensch, dieser Daniel Tracy, der so viele Visionen hatte und so tolle Melodien hatte, aber einfach hilflos war, dass das gut produziert werden konnte und es in diesem skizzenhaften Zustand gelassen hat, in dieser Räudigkeit. Und das macht ja den eigentlichen Charme und das macht ja auch die Erklärung seiner kompletten kaputten Existenz. Also der ist ein großer, schwerer Junkie gewesen, der ist jetzt Gemüse, also liegt in irgendeiner Psychiatrie und kann überhaupt nichts mehr. Und gleichzeitig hat er diese wahnsinnig schönen Lieder und tollen Visionen und diesen Zynismus gegen Part-Time-Punks, also Leute, die am Wochenende so tun, als ob sie Metalheads sind oder Punks sind und so weiter. Das ist einfach so, es ist einfach eine, also ich kenne mich bei dem Daniel Tracy wahnsinnig wieder. Also die Texte sind auch sehr hölzern. Also sie sind nicht super artifiziell wie bei Prefab Sprout oder wem auch immer oder bei Jochen Distelmeier, sondern sie sind sehr hölzern, so wie bei Mutter auch bei Max Müller, den ich auch sehr schätze. Nur dass der Max Müller eben kein Junkie ist, sondern der lebt und ist aktiv, wahnsinnig aktiv, aber die Texte sind wahnsinnig hölzern. Und die Hölzernheit macht den Charme.
Nach Lektüre, das wirst du auch gelesen haben, Dreamworld von Benjamin Button, gedacht, was es doch für ein interessantes Bild ist. Er wächst auf als Sohn einer Mutter, die eine Reinigung betreibt.
Wäscherei.
Ja.
Und er muss dann zum Bob Marley und die Wäsche abholen.
Ne? Genau solche Sachen. Und, aber es ist immer dieses Bild der Reinlichkeit, das ihn eigentlich so begleitet durch seine Jugend. Und als ich Daniel Tracy das erste Mal getroffen habe, auf dem Dockwell vor mittlerweile auch 10 Jahren, würde ich denken, war er der schmutzigste Mensch der Welt. Und das auf leider keine schöne Weise.
Na gut, aber der Pete Doherty ist auch schmutzig, also ein Junkie-Schmutz.
Genau.
Oder war, ja.
Aber da ist was Tolles passiert. Daniel Tracy hat auch immer noch diese Würde oder diese Grandezza in sich getragen und war aber auf der Bühne eigentlich so, stand so neben sich, dass es, ja, also mit Verlaub eigentlich nicht tragbar war. Und das Publikum hat dann angefangen, Bierkrüge zu werfen nach ihm. Und irgendwann drehte er sich um, legte die Gitarre zur Seite, trat nach vorne, zeigte aufs Publikum und sagte Folgendes: "You think you are better as me? I will kill you." Und plötzlich war Ruhe, weil allen klar war im Publikum, dass es ziemlich ernst gemeint ist. Das fand ich toll.
Naja, aber dieses, dass man innerlich ein Dandy ist und äußerlich auch schmutzig aussehen kann, hat ja zum Beispiel Rainer Werner Fassbinder auch bewiesen. Also so diese, Rainer Werner Fassbinder hat ja eine unglaubliche Vision von Schönheit und von Douglas Sirk-artiger Aufrichtigkeit, aber sah außen verwüstet, oder hat sich verwüstet. Und
so eine Schimanski-Attitüde, ne?
Nein.
Kann man das so sagen? Helmut Berger war am Ende ja auch ganz schön.
Ja, nein, der ist ja einfach verbrannt und hat natürlich nicht darauf geachtet, dass er, wie er wirkt, aber innerlich war er halt ein Flaneur oder ein Dandy und so weiter. Aber er, also das, und ich denke mal beim Daniel Tracy oder bei Kunst, die räudig ist oder rüde ist oder kaputt ist oder hölzern ist, ist etwas dahinter. Und dieses, was dahinter ist, das ist natürlich wahnsinnig interessant. Also so, wenn man, also vorhin ist ja der Name Tracy Emin gefallen. Wenn man jetzt diese Bilder sieht, diese pornografischen oder was auch immer oder ja, Dinge, das ist so wichtig zu wissen, woher sie kommt. Und sie hat auch ein Buch geschrieben, das heißt Emin Land. Das ist ein sehr, sehr empfehlenswertes Buch. Diese unfassbare Traurigkeit und diese brutale, brutale Kindheit, das ist schon sehr, sehr erschütternd, das in Verbindung zu bringen als Gesamtheit. Und bei Jenny Holzer zum Beispiel interessiert mich das gar nicht, wo sie herkommt, wie ist die aufgewachsen, was hat sie gemacht oder warum ist sie diese Kultur, also diese Konsumkritikerin geworden. Bei Jenny Holzer, bei Tracy Emin interessiert mich das schon. Ich maße mir jetzt nicht an, mich zu vergleichen mit diesen, aber es gibt ein Spirit bei manchen Künstlern oder bei manchen Autoren oder bei manchen Musikern, der mich gleich sehr wohl sehr anspricht, ohne dass ich jetzt sagen müsste, das ist jetzt bis distinktiv, ich könnte natürlich auch sagen, Kurt Cobain, möglicherweise ähnliche, schreckliche Biografie, wir wissen, wie das dann ausgegangen ist, aber das heißt jetzt nicht, dass mich hat Nirvana nie interessiert, das ist einfach, vielleicht war ich in einem Alter, wo mich das nicht mehr so interessiert hat, also ich weiß, wie wohl Kurt Cobain, okay, der hat sehr, sehr viele Bands geliebt. Ein großer Fan von
Den Television Personalities.
Ja, genau. Von Melvins. Und aber auch von ABBA.
Interessant. Und das auch von ABBA. Beatles
ja, ja.
Auch.
Ja.
Apropos Beatles.
Apropos Beatles, da kommen wir zurück zu Joachim.
Wir haben sehr viel gesprochen. Jetzt fällt ein bisschen Relief, nämlich als Überraschung haben Finn und ich einen inoffiziellen Song zur Ausstellung gemacht.
Aber nicht mit Suno.
Nein.
Suno ist leider eine
ganz schreckliche... Das ist das mit künstlicher Intelligenz-Ding.
Das ist so schrecklich und das ist so süchtig machend. Aber das Gute an Suno ist, dass man es so schnell über hat. Und ich habe, also Suno ist eine künstliche Intelligenz, wo man reingibt, einen Musikstil, man kann reinschreiben, irgendwas.
Das ist total genial. Du hast das ja gepostet.
Ja.
Also ich habe Thomas Bernhard als
Wittgenstein, Ludwig Wittgenstein also von ABBA gesungen.
Nee, das war doch Thomas Bernhard, das war doch diese Stelle.
Thomas Bernhard gab es auch mit so Edwin Collins.
Als Shoegazer.
Ja, genau. Aber es gibt auch
das ABBA. Das könnte man mal einspielen, das ist ABBA, genial.
ABBA oder Paul Jandl mit Italo House, das ist so unglaublich komisch. Aber das ist das Tolle bei dieser Sucht, dass sie ganz schnell ihre Wirkung verliert. Also, ja. Das kann man auch nicht mehr steigern.
Unser Song, den wir gemacht haben, wird dagegen zeitlos wie ein Picasso.
Und wir wollen damit so ein bisschen, das soll so ein bisschen die Leute einpeitschen, ne, Richtung Ausstellung, das ist das Wichtige.
Das war auch so ein bisschen wie die Stoffe, die dann zu dir gekommen sind, da konntest du dann deine unterbewussten Ideen verarbeiten. Und so war es auch ein Musikstück, was ich hatte, wo ich dann plötzlich wusste, okay, das ist jetzt hoffentlich genau das Richtige für die Ausstellung, für das Motto. Ich fass mal ab. Achso, und wir würden natürlich Text fragen, ob er vielleicht mitsingen will. Er muss es aber erstmal hören. Nein,
ich kann nicht singen.
Das da musst du nicht großartig singen können. Aber wir hören das jetzt mal.
Ich möchte, dass die Welt sich selbst zum Trocknen auf die Wäscheleine hängt. Es wird höchste Zeit. Ich habe nichts mehr zum Anziehen. Ich will, dass unsere Körper endlich von den Gesetzen des Stoffwechsels erlöst werden. Und ganz nebenbei... Auch die Wolken können sich mehr ans Zeug legen.
Sind wir alle endlich glücklich? Sind wir alle endlich glücklich? Frage ich mich. Thank you.
will mir keine drei Wünsche mehr wünschen müssen. Die heilige Teresa von Avila kann mich mal. Ich will in den Blumen liegen und Dashiell Hammett lesen. Und all die belebten Dinge um mich herum sollen wenigstens einmal den Mund halten. Ich werde Weltmeister im Verschwinden. Und irgendjemand, den ich nicht kenne, schmeißt eine riesige Party für mich. Doch zu trinken gibt es nur Perrier.
Ist man wirklich glücklich, wenn man glücklich ist?
Endlich, kennen wir auch.
Das ist ein Text, das kannst du gar nicht drüber singen. Willst du das einmal drüber singen?
Nein.
Für Sicherheit,
das war doch schon gesungen.
Ja. Aber das interessiert, also das ist wirklich toll, vielen Dank.
Gerne. Dürfte man das als offiziellen Song zur Ausstellung dann bezeichnen?
Selbstverständlich.
Ah, cool, das ist doch schon mal gut. Das ist schon mal gut.
Ich übrigens haben wir nicht unwesentlich länger, also ich meine, wir haben ungefähr 15 Minuten gebraucht. Das ist natürlich, da hätte man vom Computer, wäre es eine lange Zeit gewesen.
Deswegen der Vergleich mit den Stoffen, weil das Instrumental hatte ich ein wenig vorher gemacht. Und das ist aber manchmal so ein Aha-Moment, das ist genau das richtige Stück, wo das jetzt passt. Und dann habe ich das im Urlaub mit Handy-Mikro drüber gesungen und jetzt nochmal aufgenommen hier. Aber wir hatten nicht in 20 Minuten gemacht, das stimmt.
Ich hatte nämlich, war sehr viel zu spät gekommen heute und dann war der Zeitdruck doch immens.
Das ging fix.
Sag mal, ich habe mich, ein bisschen hast du jetzt schon vorhin vorweggenommen von dem, was ich jetzt als nächste Frage gestellt hätte. Nämlich, ob diese Stickstoffe so eine Art Befreiungsmethode waren fürs Schreiben auch. Und ob das geschafft hat, dich so rauszukatapultieren aus einer möglichen Befangenheit. Ich kenne das selber ein bisschen, wenn ich gezwungen bin, was zu schreiben, würde ich eigentlich lieber eine Collage machen, das ist in meinem Fall. Und habe dann immer das Gefühl, man hat was Haptisches, man hat was geschafft. Das ist sehr viel schneller, es ist nicht so ein Schwebezustand wie beim Text, dass man erstmal warten muss, wie sind die Reaktionen darauf, sondern du hast es sofort in der Hand. Das, denke ich, ist ja auch was dir da entgegenkommt, das ist ein enormes Befriedigungspotenzial, was auch so Punchlines wie beleidigt seit 1961 hat, oder? Kann man das
ja
so sagen?
Ja, und gerade dieser Satz beleidigt seit 1961, das ist jetzt nicht so einer dieser Tarnsätze, sondern es ist einfach eine Ansage oder es ist ein Slogan. Und dieser Slogan hat, das, was du jetzt vorhin gefragt hast, habe ich vorhin ja auch schon beantwortet. Natürlich ist es befriedigend, weil es körperlich etwas löst. Und es hat was mit Worten zu tun und es löst das Problem mit den Worten, die man hatte. Und dass ich das dann eben wie so ein Überraschungsei dann umdrehe und sehe, oh, was die Maschine gemacht hat, ist natürlich wahnsinnig befriedigend. Also so, man ist fast gerührt, was die Maschine unter all diesen Qualen, unter denen man auch selbst leidet, da fabriziert hat. Bei der Beleidigt seit 1961, 61 ist mein Jahrgang, war das dann so erfolgreich. Also das haben die Leute so gerne gesehen, dieses Bild, oder so nett gefunden. Da spricht einer von sich selbst. Und dann habe ich das eine Galerie in Wien, Krone, und die hat gesagt, okay, wollen Sie eine Edition machen? Und Edition heißt ja, dass man so einen Druck mehrfach auflegt, also 30 Mal und so weiter. Und dann habe ich gesagt, okay, ja, ich mache eine Edition, aber so eine physische Edition mit Jahrgangsstickstoffen. Also ich biete Ihnen an, ich mache 10 beleidigt seit von 57, 58, 59, 60, 61, 62 und so weiter. Und dann haben die das gesagt, ja, das ist eine gute Idee, das verkaufen wir um XY Euro. Kann man Preise nennen?
Ja, auf jeden Fall.
900. Und das heißt also 50-50, Galerie ist immer 50-50, also 450 für Galerie, 450 für mich. Und dann haben die das aber so reingestellt, die haben eine Homepage und da steht im Jahrgangsstickstoff Texobinowitz und da stehen 40. Also ich bin also beauftragt worden, 40 von diesen Jahrgangsstickstoffen, also ich hatte eigentlich das nur auf 10 angelegt und bin quasi, das ist klar, also jetzt, das ist dann schon nicht mehr…
Vielleicht seit 2024.
Ja, nein, das
bis
ist
jetzt, 2024.
Das ist jetzt schon fast so Sweatshops in ja. Bangladesch.
Aber es sind ja alles Unikate. Das ist ja
sind das. Alles, ja, das kommt dazu. Ja, genau. Und das hat jetzt ungefähr 30 verkauft schon. Das ist sehr, sehr gut gegangen, weil dieser.
Glückwunsch.
Danke. Es gibt da noch einen Haken, aber den erwähne ich nicht.
Also, Steuer.
Ja, das sowieso. Aber das Interessante ist, dass dieser Slogan so leicht fasslich war. Also so die Ironie und die Traurigkeit oder die Enttäuschung eines Lebens auf viele Leute umsetzbar sind. Jeder ist irgendwo an irgendeiner Ecke seines Lebens ist mal beleidigt worden oder ist traurig oder fühlte sich nicht so gut. Also das ist multi-einsetzbar und das ist sehr, sehr gut angekommen und so, dass auch Privatleute dann immer gefragt haben, ah, ich habe diese Serie gesehen bei Galerie Krone, kann ich das auch haben? Dann habe ich das
ist privat. Es riecht einen gewissen Missfallen raus, so ein gewisser…
gegen wen?
Gegen dieses Erfolgskonzept.
Sehr interessant. Genau, das ist interessant. Also das kam jetzt aus dem Unterbewusstsein, aber hier gute therapeutische Frage. Also ich habe nichts gegen Sweatshops in Bangladesch oder Pakistan, weil wir alle was aus Bangladesch anhaben. Aber wenn das dann zur industriellen Befriedigung eines Witzes, also eines gar nicht mal so gedachten.
Wenn meine Schüler plötzlich alle das tragen, mit so einem T-Shirt rumlaufen, ja, so, beleidigt seit 19.
Klassisches Beispiel, die Ramones-T-Shirts oder die Motorhead-T-Shirts oder die Danzig.
Bei H&M.
Bei H&M, genau.
Ja, meine Schüler haben alle, ich hatte jetzt eine Schülerin, die ein Nirvana-T-Shirt anhatte. Ah, du bist Nirvana-Fan. Hä? Was meinst du denn? Ja. Und da haben wir dann erstmal zusammen ein paar Nirvana-Songs gehört und das fand ich total bescheuert. Ja. Klang total schlimm, fand sie. Also.
Ja, also ich will mich jetzt wiederum auch nicht anmaßen, in diese Liga zu Dings, aber im Grunde ist das so, dass das, das kann man jetzt nicht vergleichen mit Nirvana oder mit Motorhead.
Noch nicht ganz, aber.
Aber wenn es dann zur Auftragsarbeit wird, dass du jetzt sozusagen in einer Produktionsstätte
dann wird eine Dienstleistung,
eine Dienstleistung, möglichst viele Leute, ist es finanziell vielleicht ganz gut, nicht wirklich sehr gut,
das nervt
aber
ja trotz,
ja
also kann jedenfalls,
ja,
und die Wäscheleien waren früher straffer, das muss man einfach auch sagen.
Genau, die Wäscheleine, das ist auch ein Satz, den ich auch nicht wirklich. Darf ich noch ein letztes Bier haben?
Ah, klar.
Das muss auch kein letztes bleiben, Joachim, du als Gastgeber. Ich erzähle.
Ja, erstmal werfe ich die Frage auf, welche Farbe ist heute?
Das kommt übrigens auch sehr gut an, dieser Satz, welche Farbe ist heute? Und das ist interessant. Ja, genau, für Leute, die.
Es war nicht im Mikrofon, ich wiederhole es nochmal für Joachim. Synästhetisch.
Synästhetisch.
Und das kommt auch komischerweise gut an. Ich weiß auch nicht, woher dieser Satz kommt. Das Problem bei den Sätzen mit Fragezeichen ist immer die Nähe zu Fischli und Weiß. Und von Fischli und Weiß ist ein Schweizer Künstlerduo gewesen. Gewesen deswegen, weil der eine gestorben ist vor 2 Jahren. bedauerlicherweise. Und ich natürlich nicht in die Nähe von Fischen, also ich möchte nicht als Kopist gelten. Und das ist so, wäre leicht, wenn ich dauernd Fragen stellen würde, welche Farbe ist heute und so weiter und so weiter, dass es dann aussehen könnte, der nimmt das Fischli und Weiß-Konzept weiter oder trägt das weiter. In Ansätzen ist es schon okay, aber als Dauerkonzept ist das nicht gut.
Aber das ist ja, das ist trotzdem eine Referenz auch jetzt für die Ausstellung gewesen, ne, die du durchhast.
Genau, und ich habe den Peter Weiß auch zweimal kennengelernt, also in der Schweiz. Ich hatte auch mal in der Schweiz eine Ausstellung, da kam der, und das sind zwei wahnsinnig sympathische Menschen, habe mich mit dem irgendwie angefreundet und das, aber wenn man, also ich kann sie nicht, ich möchte sie nicht kopieren und ich kann sie nicht kopieren, aber als Referenz, als vage Referenz wäre das durchaus vertretbar, also ich kann damit leben.
Du kannst sie ja metaphysisch ein bisschen weiterleben lassen dadurch.
Genau, also weil das Duo ist zu Ende. Aber das kleine Büchlein Findet mich das Glück, das ist so ein Buch, das ich, glaube ich, 20 Mal schon gekauft habe und verschenkt habe. Und das ist sorgt immer für Frohsinn. Also das ist ein kleines schwarzes Büchlein, wo nur Fragen stehen, Fragen drin stehen. Und das macht einfach wahnsinnig Spaß. Und es ist, also wenn es eine metaphysische Referenz ist, dann ist es okay mit mir. Also so.
Dann lass uns doch weitergehen, und zwar in deinem Roman Irma, der 2015, jetzt auch mehrfach schon zur Sprache gekommen, aber der 2015 bei Rowohlt erschienen ist, schickt dem Protagonisten Tex Rubinowitz eine Ex-Freundin von vor 30 Jahren, die titelgebende Irma, eine Freundschaftsanfrage auf Facebook, und die damals ständig an Batterien herumlutschende Litauerin aus Hannover fügt der Anfrage zwar keinen Text bei, schickt wohl aber ein Lied mit. Es ist ein Lied von Max Müllers Band Mutter und da heißt es: Etwas bleibt für eine kurze Zeit, dann ist alles weg, so als ob es nie da war. Wer baut Museen, um zu erhalten, was zu Staub werden will? Wir waren niemals hier, wir waren niemals hier. Die Dummen wollen, dass etwas bleibt, das von ihrem Dasein zeugt. Wer will sich an die erinnern, die nie etwas zu sagen hatten? Wir waren niemals hier, wir waren niemals hier. Der Protagonist fragt sich, warum schickt ihm Irma ausgerechnet dieses Lied mit? Ich frage mich, Max Müller und du, das ist eine besondere Freundschaft, eine interessante Form der Zusammenarbeit. Max, der jetzt vor wenigen Folgen auch mit seinem neuen Solo-Album bei Neues aus der Opiumhöhle zu Gast war.
Und der auch schon bei Melike Belier ausgestellt hat, mit dir zusammen.
Ja, das sei vielleicht noch als Randnotiz vermerkt, stimmt. Der hat auch Illustrationen für Irma beigesteuert. Und wie würdest du eure Freundschaft beschreiben?
Ach, mit Max befreundet zu sein ist schwierig. Räumlich ginge es, weil er jetzt nach Wien gezogen ist. Maxens Einzelkämpfer, also ist falsch. Also alles ist irgendwie falsch. Also es gibt eine Dokumentation über Mutter, die Band von Max Müller, wo Alfred Hilsberg, der damalige Labelchef, sagt: Was ist Max eigentlich? Also ist er Künstler, ist er Musiker? Nein, er ist irgendwie so ein hybrides Geisterwesen. Also er ist natürlich da, aber er boykottiert alles, er ist abhängig von den Mitmusikern, die Songs und auch seine Soloplatten sind alle toll, aber das ist alles sehr unproduziert und sehr, sie haben tolle Melodien und das hätte alles groß werden können, wird auch immer behauptet. Jochen Distelmeier sagt auch, ja, und die Erde wird der schönste Platz im All, ist ein wirklich ganz, ganz schönes Lied. Aber das ist versackt.
So. Alfred Hilsberg sagt in der gleichen Dokumentation, wie Ziegelsteine würden die Mutterplatten in seinen Regalen lagern.
Ja, weil das Problem ist, glaube ich, bei solchen oder solitären, bei so
Idiosynkraten.
Idiosynkratischen Solitären, dass ihnen das eigentlich relativ egal ist, wie das dann produziert wird, und sich dann plötzlich wundern, wieso wieso sind plötzlich die Toten Hosen oder die Ärzte so riesig? Und wieso ist dieser tolle Song und die Erde wird der schönste Platz am All wie ein Ziegelstein im Regal?
Das ist ja auch dann wieder dieser Widerspruch, dass wenn es erfolgreich wird, passt denen das dich vielleicht eingeschlossen, ja? Ja, auch dann wieder nicht. Dann ist es ja wieder erfolgreich und dann auch wieder suspekt.
Nein, ich beschwere mich nicht über Erfolg.
Das war jetzt nicht provokant,
weil ich keinen Erfolg habe. Also der einzige große Erfolg war der Bachmann-Preis, aber zum Beispiel...
Ja, deine Cartoons, die werden ja auch sehr viel gelesen.
Ja, aber das ist ein Ornament an der Decke. Irgendwo ist da so ein, in der Zeitung ist da so ein Schnörkel. Aber Peter Hein zum Beispiel von Fehlfarben, auch ein in Wien lebender Mensch, der hat gesehen, dass Geschichte wird gemacht, es geht voran, so dermaßen riesig plötzlich wird und so im komischen Kontext gehört wird und die Leute gegrölt haben und so weiter, dass er sofort aufgehört hat, damit weiterzumachen, weil sie wahnsinnig getourt hätten müssen und er die Band verlassen
hat. Er hatte immer noch einen Job, ne?
Ich finde, das ist auch ein bisschen deutsches Problem. Ich finde, in England hat das eine viel größere, tolle Tradition, dass Mainstream und tolle Kunst sich vermischen. Ob das jetzt die Beatles sind oder Pulp. Oder so,
okay,
wo das völlig okay ist, dass die Erfolg haben. Da sich aber auch nicht für schämen, sondern eher stolz drauf sind. Und sagen, es ist toll, dass die Leute das hören und auch nichts haben, vielleicht was dann irgendwie so widersprüchlich, dadurch irgendwie so schlecht besetzt wird.
Stimmt das, was du sagst, dass man sich schämt dafür, plötzlich ein Punk gewesen zu sein und einen bürgerlichen Job zu haben und plötzlich hat man einen Riesenhit. Ich habe damit nichts zu tun. Ich möchte wieder ins Büro. Also so, bitte nicht ansprechen. Büro, also so.
Ja, gut.
Und beim Peter Hein ist es wirklich sehr, sehr dramatisch, weil die Band wollte ja einfach weitermachen. Die waren Musiker, die wollten touren und die wären...
Er war zwischendurch ausgestiegen, ne?
Der ist nach dem größten Erfolg
Monarchie und Alltag.
Genau, ist er ausgestiegen und ist dann tatsächlich zu Fehlfarbenkonzerten gegangen und hat sich hämisch, hat sich lustig gemacht über den neuen Sänger, der ihn sozusagen imitiert und ein Wahnsinn... Ich finde Peter Hein wahnsinnig, also wenn ihr mal in Wien seid, dann kann man sich ja mal begegnen mit Peter Hein,
weil
er
ist ein sehr sympathischer,
entspannter Mensch und der sehr viel zu erzählen hat, auch wie absurd die getourt sind, Fehlfarben, Ärzte und Hosen und die saßen, also vier Bands in einem Bus, was man sich gar nicht vorstellen kann, weil man denkt, okay, das ist jetzt Konkurrent oder die haben nichts miteinander zu tun. Aber das gab irgendwie so ein Abkommen, okay. Und dann gleichzeitig DAF, die einfach gesagt haben, auch aus Düsseldorf kommend, einfach, okay, Deutschland ist uns zu klein, wir gehen einfach nach England. Und dieses, was wir da machen, das kapiert hier in Deutschland keiner. Also gehen wir nach England und da wird das anders rezipiert. Das hat ja dann, wir wissen, wie das ausgegangen ist. Und beim Max Müller.
Designierter Ärzte-Sänger.
Das kommt noch dazu, das ist vollkommen absurd, weil sich Farin und Bela nicht getraut haben zu singen, haben sie dann irgendwie einen Typen da angesprochen. Der Max Müller hat ja noch einen Bruder, den Wolfgang Müller, der bekannte
Tödliche Doris,
der dann bekannter war in Berlin. Und dann war da eben dieser kleine, wilde, irre Junge und haben gesagt, okay, sing du. Und Max ist dann zweimal nicht zu den Aufnahmen gekommen, weil er halt so ist, wie er ist. Ne? Also wie ein idiosynkratischer Solipsist.
Solipsist ist noch besser, oder?
Idiosynkratischer Solipsist, so ein schöner Zungenbrecher.
Genau.
Aber was mich nochmal interessiert, ich muss nochmal diese Nähmaschinenfrage stellen. Mich hat interessiert, wo diese erste Nähmaschinensituation war. Genauso interessiert mich auch, wie habt ihr euch kennengelernt, Max und du?
Über den Bruder. Wolfgang Müller in der Schweiz beim Haffmanns Verlag. Und der hatte all diese Leute wie Robert Gernhardt und Eckart Henscheid und Arno Schmidt auch rausgegeben und so weiter. Und der hatte immer ein Periodikum dreimal im Jahr rausgegeben namens Der Rabe. Und Der Rabe war so eine Anthologie mit Autoren, Verlagsautoren oder assoziierten Menschen. Und ich habe auch ein Buch bei Haffmanns gemacht und dann haben die mich gefragt, ob ich nicht auch mal einen Raben rausgeben möchte. Ich habe schon für Raben geschrieben und dann habe ich zwei Raben rausgegeben. Der erste Malrabe, also allererste Male, also alles, was wir zum ersten Mal machen, also im ersten Mal hier in diesem Raum sitzen, würde ich jetzt reinschreiben. Und den Punk- und Bärte-Raben. Und beim Punk- und Bärte-Raben habe ich verschiedene Leute gefragt, da mitzuschreiben. Oder ich hab Farin Urlaub interviewt und verschiedene Leute interviewt. Und so kam das dann irgendwie. Man hatte so eine Art, ich hatte eine Legitimation. Hey, ich bin von einem Schweizer Verlag, darf ich dich interviewen? Oder magst du bei mir mitschreiben? Und ich mochte Wolfgang Müller ist der von Tödliche Dos, der große Bruder von Max Müller aus Wolfsburg kommend. Und der hat so eine sehr für mich ansprechenden Fimmel für Island, für Zwerge.
Elfenwesen.
Zwerge, Elfen und Feen. Und eine gute Schrulle, also auch ein Künstler, der auch nie wirklich irgendwo angekommen ist, aber und sehr sehr an sich glaubt, im Gegensatz zu Max Müller, der sich selbst torpediert in seinen Erfolgsbestrebungen. Und dann hat der Wolfgang Müller eine ganz tolle Geschichte geschrieben in dem einen Raben, und dann wusste ich, dass der Max Müller mit Mutter, das war so Mitte der 80er Jahre, die erste Mutterplatte, mochte ich seine Texte sehr gerne und habe ihn dann auch mal gefragt, also, hey, Wolfgang, kannst du mir nicht die Adresse von deinem Bruder geben? Schick doch mal, ich frage den auch mal um. Und der hat mir eine tolle Geschichte geschrieben, die dann später in einem kleinen Büchlein aufnahm. Und dieser Text kam, und das war jetzt wieder sehr typisch, also mit Briefen, und dann mache ich das auf, und dann war auf dem Blatt Papier war ein Fußabdruck. Das heißt, also so, der hat das am Fußboden irgendwie geschrieben und ist zufällig mit seinem schmutzigen Schuh da auf das Papier getreten. Und das hieß Zorma, die Zunge, eine Zunge, die zum Model, Supermodel wird. Also so, die Zunge wird das größte Model, also namens Zorma, wird das größte Model der Welt. Und so, und das ist eine fantastische Geschichte. Und so kam das mit dem Max Müller. Und dann habe ich Max immer mal wieder getroffen beim Mutterkonzerten. Und wir haben dann auch mal haben auch mal bei Mutter gespielt, also mit Mutter als Vorgruppe gespielt. Also nein, Mäuse als Vorgruppe für Mutter gespielt. Und immer mal wieder treffen. Dann hatte ich ein paar Mal für sie so Liner Notes geschrieben für Mutter. Und die kam überhaupt nicht gut an, weil das vollkommen missverständlich war, was super ist eigentlich. Und dann haben wir mal, hatte ich, nachdem Mäuse aufgelöst wurde, 99, habe ich ein Label gegründet, Angelika Köllermann. Und auf Angelika Köllermann war auch die eine Max Müller Solo-Platte, die heißt, die Nostalgie war auch nicht mehr, ist auch nicht mehr das, was sie früher einmal war.
Seit diesem Moment ist es aber dann eine konstante Freundschaft, die euch...
Man kann mit Max nicht gut befreundet sein. Also so, was ist Freundschaft auch? Kommt noch dazu. Und ich mag seine Zeichnung wahnsinnig gern. Und deswegen habe ich gesagt, okay, für Irma, kannst du mir da irgendwas zeichnen? Und ich habe ihm da so Vorgaben gemacht. Er hat das natürlich den Text nicht gelesen, aber hat mir dann so... und er hat so ein Faible für 50s und 60s, Frauen und so weiter. Und das taugt mir so sehr. Und das passte dann irgendwie ganz gut rein. Und
in der Rolle warst du ja auch schon mal, dass du hast ja auch zum Beispiel Illustrationen für Max Gold, für ein Band von Max Gold gemacht. Oder ist das eine Zusammenstellung von Sachen, die es ohnehin aus
der Titanic gab? Nein. Max Gold hat mich, ich war ja mit Max Gold sehr gut befreundet, eine Zeit lang. Das kann man nur eine Zeit lang machen, also mit ihm befreundet sein. Und wir sind auch viel verreist, und dann haben wir auch viel gewitzelt und geschrieben und uns ausgetauscht. Und dann hat er mir mich beauftragt, das Cover einer Single zu zeichnen, ein Arzt, wie er nicht sein soll. Und er hat sich immer wieder Zeichner gesucht, also Rattelschneck auch, und dann jetzt hat er dann irgendwann mal diesen einen gefunden, mit dem er jetzt immer zusammen ist, also den Katz, mit dem er jetzt immer zeichnet. Ja. Genau. Ist bekannt. Und ich kann auch nicht gut illustrieren. Also wenn und Max kann eben wahnsinnig, Max Müller kann extrem gut zeichnen und ganz toll zeichnen. Und ich finde diese Ästhetik, diese 50s Räudigkeit, da haben wir es wieder, finde ich wahnsinnig gut. Also spannend. Aber ich kann nicht sagen, dass ich mit ihm befreundet bin. Also man kennt sich irgendwie und man begegnet sich und könnte sich jetzt eben häufiger in Wien begegnen, so wie den Peter Hein auch, aber man tut es nicht wirklich. Also es gibt so ein Alter, wo man dann nicht mehr das unbedingt braucht, was ich am Anfang gebraucht hätte. Also so, als ich nach Hamburg gezogen bin oder als ich nach Wien gezogen bin, wo ich dringend solche Leute brauchte, also die mich inspirieren und mit denen man Dinge machen kann. Ne?
Dann ist es richtig schwer, so jemanden zu.
Ja, und jetzt ist gesättigt. Also jetzt brauche ich es nicht wirklich. Ich muss jetzt mich. Und deswegen ist das sehr überraschend, also nach Hamburg zu kommen und dann mit der Melike, da bei der Melike irgendwas auszustellen und euch kennenzulernen oder sie kennenzulernen und dass da etwas entsteht. Und das Ganze entstand ja, weil ich zufällig in Klagenfurt Rebecca Spilker und Frank Spilker getroffen habe beim Fahrradfahren.
Unseren letzten Gast, witzigerweise, ja.
Und genau. Und dann angesprochen habe, ja, Moment, ich muss jetzt, ich bin jetzt kein großer Die Sterne-Fan und ich wusste, dass Felix mit der Rebecca zusammen war, bla bla bla. Und dann haben wir einen ganz vergnüglichen Abend unter einem Schirm verbracht, mitten im Wald, in einer abgestellten Straßenbahn.
Mit Felix Kubin, meinst du jetzt?
Ja, sie war mit ihm zusammen, aber ich habe mit der Rebecca, mit dem Frank unter einem Schirm und einem Wolkenbruch, weil wir waren gefangen. Und das ist ja eine ganz tolle Situation, mitten im Wald, bei einer abgestellten Straßenbahn, die auch Schank hat. Und da haben wir dann so geredet. Und die Rebecca wusste, dass ich nähe und so weiter. Und ich habe ihr mal einen Stickstoff geschenkt oder geschickt, weil sie diesen Satz mochte. Und dann hat sie gesagt, oh, ich kenne da jemanden, die heißt Melike Belia, magst du nicht bei dir ihr mal ausstellen? Ich könnte eine Verbindung herstellen. Mhm. Und so entstand das eigentlich, dass ich jetzt hier sitze mit euch.
Ja, wir kannten Melike auch gut, hatten auch bei ihr ausgestellt. Und als Melike mir das erzählt hat, dass Rebecca sie angeschrieben hat, habe ich mich total gefreut, weil ich schon großer Tex Rubinowitz-Fan war. Und Tex und ich haben auch eine witzige Geschichte, wie wir uns kennengelernt haben. Das war nämlich 2011, glaube ich, beim Palli Schaumburg-Konzert im Pudel. Warst du da eigentlich auch, Finn?
Nein, hatte ich auch wirklich keine Zeit an dem Tag.
Ja, und das war sehr überfüllt und wir haben uns dann draußen, ich bin gar nicht reingekommen, ich und meine Bekannte standen dann draußen und wir haben uns angefangen, mit Text zu unterhalten. Das war irgendwie ein sehr schönes und sehr spontanes Gespräch, wo es über Palli Schaumburg und obskure 80er-Platten ging und all solche Sachen.
Saal 2 wahrscheinlich auch, oder?
Wahrscheinlich um die Band Saal 2 auch und um das Soloalbum von Detlef Dierichsen, Volkskunst aus dem Knabengebirge.
Das kenne ich gar nicht.
Ach so, naja, das behauptest du jetzt. Also gut, aber
ich habe es nie gehört.
Ach so, okay. Ja gut, aber dann meintest du auch, ihr seid so nett, irgendwie kommt doch mal nach Wien. Das war damals so, und dann meinte ich, ihr habt echt kein Geld irgendwie. Und dann hast du so einen Bündel Geldscheine rausgeholt, weil du solltest, glaube ich, einen Artikel für die Süddeutsche schreiben oder sowas über den Auftritt.
Ja.
Und die hatten dir irgendwie einen Vorschuss gegeben oder so. Ja. Hast du rausgeholt und hast mir einen Fuffi in die Hand gedrückt und gesagt, hier, nimm das und damit besuchst du mich mal in Wien.
Das beschämt mich jetzt ein bisschen. Ich wusste ja nicht, dass ich so ein Sponsoring...
Kannst du dich daran noch erinnern?
Ja, ich kann mich daran erinnern, aber diese Generosität ist mir beim. Nein, ich gebe gern, natürlich.
Ja, das war eine tolle, spontane Geste.
Wahrscheinlich, weil ich keine Kinder habe und meine biologische Uhr dich als meinen Sohn gesehen hat.
Das kann nicht sein. Ja, manchmal ist es aber auch schön, so, wenn man Geld hat, zu sagen, ich mache damit was mir jetzt Spaß macht. Und das ist ja auch.
Ist ja auch nichts Verschenktes.
Also. Nein. Also, ich glaube,
das zahlt sich jetzt halt aus. Ne?
Muss ich zugeben, dass ich dann das Geld in den Videodreh vom ersten Bürgermeister-Nachtalbum, Video, Payback-Zeit in der Opiumhöhle gesteckt habe,
damit wir das Kino mieten können.
Habe ich das reinvestiert, genau, aber auch sinnvoll reinvestiert. Und dann habe ich dich irgendwie 2 Jahre später mal angeschrieben, ob das eigentlich noch aktuell ist, dass ich nach Wien kommen kann. Und dann hast du irgendeine Ausflucht. Oder du konntest einfach nicht, keine Ahnung. Das weiß ich nicht mehr. Oder du hast dich nicht mehr erinnert.
Wahrscheinlich konnte ich nicht. Also,
das war jetzt gar nicht, überhaupt nicht böse gemeint.
Aber das war interessant. Oh, du hast es mir schon, glaube ich, 2 oder 3 Mal erzählt. Ich habe es immer wieder vergessen. Und das ist eigentlich eine charmante Sache. Die müsste ich in meine geistige Biografie abrufbar immer haben.
Weiß ich nicht, Joachim wird dich bestimmt auch gratis erinnern. immer.
Ja, wir können ja auch in der Facebook, in der Facebook-Konversation nach oben scrollen, ganz weit oder das Suchen da drin.
Na, Facebook verstehe ich nicht. Also ich habe zwar so viele Freunde oder Pseudo-Freunde, aber ich verstehe den Algorithmus nicht. Warum wird mir das hochgespült und warum wird mir andere Sachen nicht hochgespült? Also so ist es auch egal. Ja,
wenn du mal gefällt mir, irgendwas machst, wird es dir
Ich weiß. Aber es gibt eine Frau, Steffi Sargnagel, die ich sehr schätze, die wird mir nie gezeigt. Ich kapiere das nicht. Also so.
Du kannst sie Freunde einstellen, dann wird sie immer gezeigt.
Ach, die ist übrigens, glaube ich, morgen in Hamburg.
Ich weiß.
Mit Christian Rösinger auf Kampen.
Und jetzt kommt eine kleine Steffi Sargnagel Twist, wenn ich darf.
Unbedingt.
Ich war mal Unterrichtender an einer Schule namens Schule für Dichtung. In Wien gibt es eine Schule für Dichtung. Also nicht für Klempner arbeiten. Oh Gott, das ist ein schlechter Witz. Da lacht selbst der.
So eine Art Klempner.
Der lacht.
So eine Klempner. Art Direktor.
Sie war noch ganz unbekannt. Trug sie noch ihr rotes Barett und hat kleine Zeichnungen gemacht. Und ich habe Mischung Text und Cartoon, also Zeichnungen, wie literarisch das sein kann und so weiter unterrichtet. Waren so nur Frauen, komischerweise, 10. Und eine war eben diese kleine, runde, rot bemützte Rotkäppchen-Frau. Aber ganz unbekannt. Und die hat mir wahnsinnig gut gefallen, weil die so lustig war und so muffig war. Sehr wienerisch muffig. Und dann, das war ungefähr 2014, dass ich ganz viel zu tun hatte mit dem Irma. Ich musste ganz viel mit meinem Buch touren. Nach dem Bachmann-Preis haben mich ganz viele Literaturhäuser eingeladen. Wie heißt die in Hamburg?
Literaturhaus.
Egal. Also überall gelesen. Und ich konnte, da hatte ich dann noch eine andere Professur in Linz, eine Kunstschule in Linz, Kunsthochschule. Und dann habe ich der Professorin gesagt, ich kann nicht mehr bei euch unterrichten, weil ich muss jetzt nach Hamburg, nach Mannheim, nach Arnsberg und nach Flensburg und nach Berlin und Leipzig und so weiter. Ich kann nicht immer hin und her nach flitzen von Linz nach Leipzig und wieder zurück nach Arnsberg. Und dann hat sie gesagt, das geht nicht. Du kannst nicht einfach so aus dem Semester aussteigen. Und dann habe ich gesagt, außer du hast einen Ersatz. Und dann habe ich zu ihr gesagt, ja, ich stell mir irgendwas vor. Ich könnte jetzt diese Steffi Sargnagel euch anbieten. Und dann haben wir uns mal getroffen und dann fand die Chefin dort fand die Steffi so super, weil die so eine echt tolle Frau ist. Und dann hat die Steffi das gemacht und dann konnte ich touren. Und bei der Steffi war das dann so, dass sie plötzlich erfolgreich wurde während dieses Semesters. Und dann hat sie mich angemeldet und gesagt, es tut mir leid, aber ich kann dieses Semester nicht weitermachen. Kannst du das jetzt wieder übernehmen? Und da ging es bei mir bergab. Also genau. Und dann jetzt habe ich eine Schreib-Residency am Milch in Kärnten irgendwo. Das hat sie auch schon mal bekommen. Mhm. Dann habe ich in Griechenland, muss ich da irgendwas unterrichten, auch so Schreiben unterrichten. Das hat sie auch vorher schon gemacht. Ich mache ihr alles nach und heute sehe ich, dass sie morgen in Hamburg liest, Kampnagel.
Lad sie doch noch ein, dann kann sie doch danach.
Dann habe ich ihr geschrieben, jetzt mache ich dir schon wieder alles nach. Also, vielleicht kommt sie. Und das ist noch der letzte Twist, dass sie immer tourt mit Christian Rösinger. Und das finde ich ganz, ganz bezaubernd, weil sie jetzt gerade ein Buch hat.
Iowa.
Das. Und da ist ja die Christiane Rösinger begleitet sie. Und die Christiane Rösinger ist genauso alt wie ich, also auch ein 60er-Jahrgang. Und die Steffi könnte ihre Tochter sein. Und sie sind auch beide so, verhalten sich in diesem Buch so Mutter-Tochter. Später kommt dann die Mutter, auch noch ihre echte Mutter, Steffis echte Mutter hin. Und ich war mal mit Christiane Rösinger verheiratet. Das kommt
ja was? Auch
Ja.
Da werden die Ohren größer. Okay, pass auf. Oh, ja. Und wie schließt sich...
Darf ich noch ein Bier haben?
Ja. Und wie schließt sich der Kreis? Wer kann morgen Also meine Freundin Thea kann morgen nicht zur Ausstellung kommen. Und warum?
Weil sie bei
den Büchertisch ja. macht bei Stefanie Sargnagel.
Genau.
Das ist ja eine Röse.
Ja. Für Kuhn und Dubenick, wo Finn arbeitet. Also das ist ja unglaublich.
Ja,
also unglaublich.
Ich möchte nochmal dazu sagen, dass Christiane Rösingers, von der ich ja nicht wusste, dass ihr verheiratet wird, aber die Anmerkung, also ihre Fußnoten zu Stefanie Sargnagels Roman, sind das Lustigste.
Nein.
Doch.
Nee, finde ich nicht gut. Muss ich sagen. Muss ich ehrlich sagen. Ich finde diese eher so beleidigt und redundant und sie wiederholen sich und so.
Die findest du wirklich nicht lustig, die Anmerkung. Hä? Die Anmerkung, die Fußnoten findest du wirklich nicht lustig.
Sie wiederholen sich erstens. Also es ist immer wieder, ja, ich habe doch damals gesagt, in diesem Song geht es um das und das. Das hat die Autorin sich nicht gemerkt, also so ein bisschen so gouvernantenhaft einerseits und zweitens finde ich, ja, ich finde das Bezaubernde, dass Steffi mit der Rösinger dorthin fährt und dass die Rösinger dann auch noch ein Konzert gibt da in diesem Institut.
In diesem Nirgendwo auch.
Ne? Ja, genau, in diesem Nirgendwo, wo die Leute wahnsinnig viel Geld zahlen und dass es alles woke ist natürlich und halal und alles Mögliche. Und das ist so bizarr. Und ringsrum ist das Essen so unfassbar widerlich. Und es ist Cornfield und
Tankstellen-Romantik.
Tankstellenfressen. Ne? Und dann kommt die Mutter und dann fahren sie nach Los Angeles und San Francisco und sehen die ganzen Crack-Wracks dort. Und die Mutter ist eine Sozialarbeiterin, Krankenschwester, die so sagt, das ist so traurig. Warum lassen sie sich auf der Straße sterben? Also das ist so unsozial. Also so was wir aus Europa kennen. Also, okay, wir haben ja auch Leute
Hamburg
auf der Straße.
Hier
ich weiß, ich weiß. Ja. Egal. Aber es war so. Also ich habe mal für einen ein Video von Leslie Singers, aber leider. Das heißt so. Aber leider bist du so wie bist du, wie du bist. Leider, bla bla bla, da.
Ich komme auch gar nicht drauf, ich habe den Song im Ohr, aber... Das spielen wir einfach ein, dann wirkt es, als ob wir es gewusst hätten.
Da spielte noch der Ideal-Gitarrist F.J. Krüger mit. Und da sollte ich bei einem Video, oder wo ich eingeladen bei einem Video... das Zeichnen, da taucht so eine Figur auf, also Rösinger und Klotz singen das Zeugs und der Gitarrist ist da irgendwie so hinten und da sollte so eine animierte Figur auftauchen und ich kann das nicht. Ich kann zeichnen irgendwie, aber nur unter meinen Bedingungen. Ich kann nicht zeichnen Sie mir jetzt bitte eine Spinne auf einem Hochrad. Was mir Max Gold immer gesagt hat, zeichne mir bitte eine Spinne auf den... Ich kann das nicht. Du willst doch nur nicht. Ich kann das wirklich nicht. Und dann war ich da bei der Produktionsfirma und dann habe ich so gesagt, nein, ich kann das wirklich nicht. Ich kann da nicht einen animierten Menschen da malen, der da so zwischen zwei Frauen hin und her flitzt. Und das andere war dann... Aber da entstand der Kontakt, da gab es den Kontakt. Und dann wurde ich für einen anderen Film, also ich habe mit Film auch so ein bisschen was zu tun gehabt, und Produktionsfirmen oder eine Fernsehshow mitgemacht. Und dann hat der Produzent irgendwann mal gesagt, wir haben da einen Regisseur, der will einen Film machen, so Bar-Szenen, ja, wo so verschiedene Leute, so Episodenfilm, wo Leute in verschiedenen Szenen immer gefilmt werden. Da sitzen zwei Leute, da sitzen zwei Leute, da streiten sich vier Leute da und bla bla bla. Und schreib mal eine Szene und spiel die auch. Und dann hatte ich so eine Idee, okay, altes Ehepaar geht in eine Bar und tut so, als ob sie sich nicht kennen durch das Rollenspiel sich wieder neu zu erfrischen, ihre Ehe. Und da habe ich dann die Christiane Rösinger vorgeschlagen und dann haben wir miteinander, waren wir verheiratet in dem Stück und haben uns, sie hat einen Teil geschrieben, ich habe einen Teil geschrieben und ausgetauscht und so weiter. Das war unsere Heirat.
Also,
ja, eben. Es ist nicht so heiß, wie gekocht wird. Oder?
Wie man es nimmt, vielleicht war das ja viel intensiver als eine echte.
Nein.
So.
Nein. Nein. Und ich bin jetzt auch kein Riesen, ich kenne Lessing auch kaum. Also so. Aber ich finde sie wahnsinnig toll und es ist natürlich super tragisch mit dem Tod der.
Von Almut Klotz.
Ja, genau. Ja.
Aber dann kennst du darüber auch den Reverend wahrscheinlich, ne? Reverend Christian Dabler. Nein, ihr kennt euch nicht.
Nein. Ich kenne ja Lessing nicht. Also ich bin ja auch kein Fan. Also ich kenne 3, 4, 5 Lieder. Aber die ganze Geschichte kenne ich nicht. Ich finde das. Bei den Sternen geht es mir auch so, ich nehme halt diese Person da raus, oder bei Ärzte zum Beispiel. Also ich bin befreundet mit Farin Urlaub und wir haben unsere SMS und wir tauschen uns immer aus, wenn er mal wieder in Taiwan ist und irgendwas Dings. Aber ich bin jetzt kein Ärzte-Fan, so wie ich kein. Sie sind nett und sympathisch, aber ich habe. Also
bei
wenn
Scorpions ist genau umgekehrt.
Genau, bei den Scorpions würde ich das nach Hannover so fahren und mit, liebend gern mit Klaus Meine Tischtennis spielen.
Ja, aber da bist du ja auch Fan.
Ja. Nein, ja, aber Fan von einem anderen Aspekt, also dem Aspekt des Schreckens. Also so, also dieses, also die Ekelfaszination. Also nicht die Leidenschaft. Also wenn ich jetzt zum Beispiel 3 Bands nennen würde, für die ich wirklich schmelzen würde, so wie diese, wir haben hier 3 Kerzen.
Television Personalities, Bürgermeister der Nacht.
Ja. Prefab Sprout. sowas in der Liga, ne? Also und eine Band, die kennt überhaupt niemand, aber das ist so also Sparks natürlich, ja. Also das ist so die früh toll, also beide Filme, also so die Dokumentation und das Musical, aber die Frühsozialisierung Sparks und die Spätsozialisierung ist Prefab Sprout und Associates. Und Associates kennt praktisch keiner. Billy McKenzie.
Party Fears 2.
Oh, hier kennt sich jemand aus. Ja, genau. Also so, das sind so die. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich jetzt Scorpions Fan bin, sondern eher mehr so eine, auch so eine
Distinktion. Aber Kenner.
Nein, nicht wirklich Kenner. Nun auf diese frühe, bizarre Speedy's Coming Version. Also, und dass die aus Hannover sind, aus meiner Stadt.
Das verbindet natürlich.
Bildet man sich ein und dann spielt er im Keller. Das finde ich so wahnsinnig lustig. Dieser kleine Klaus Meine. Der Klaus Meine spielt Tischtennis mit Gerhard Schröder. Und Carsten Maschmeyer.
Also viel schöner wird es nicht.
Gerd Schröder ist krass, in der Sauna mit Putin und im Tischtenniskeller mit Klaus Meine.
Also so das Schrecken, das ist deutsche Kleinbürger-Schrecken. Und das noch tiefere Niveau wäre dann mit H.P. Baxter.
Oliver Pocher.
Um Gottes
Willen. Jena Meyer-Landrut.
Es geht immer noch tiefer.
Der Schrecken ist wirklich beliebig erweiterbar aus Hannover.
Apropos Schrecken. Oh, liebe Freundinnen und Freunde, wie schrecklich. Jetzt wäre uns fast die wichtigste Kategorie des Podcasts.
Das machen wir auch noch.
Quasi der Korpus, auf dem eine schiefe, wackelige Kopfrut durch die Lappen gegangen.
Ich dachte, die neue Kategorie, der Song des Monats würde Joachim, das Geräusch des Monats ersetzen.
Joachim, ich lese einfach weiter vor. Joachim, wie konnte es so weit kommen? Das Geräusch des Monats. Was ist damit?
Okay, da müssen wir jetzt, mit Text könnte man ja quasi 3 Sendungen füllen. Jetzt müssen wir aber mal ganz weg thematisch. Das Geräusch des Monats Text, das ist einfach so eine Rubrik, die wir jedes Mal haben. Und dann mache ich das Geräusch und der Gast und Finn müssen das danach machen. Und,
du hast ja schon die Ahnung bekommen, dass Joachim auf der Rückbank des elterlichen Wagens nicht ganz still war. Das war auch sonst nicht. Er hat so eine Art Geräusch.
Man könnte es auch die Zwangshandlung des Monats nennen. Oder
Na, das nennt sich Musik konkret.
Ja, genau.
Das Geräusch des Monats.
Aber okay, ich hab noch mal 3 Fragezeichen-Folgen gehört. Früher 3 Fragezeichen.
Kenn ich gar nicht.
Und bei der sprechende Totenkopf ist die Wahrsagerin Ruana. Und die spricht in etwa so. Ich sehe Geld. Oh, viel Geld. Ich sehe einen Mann. Sein Name beginnt mit G. Nein. Mit D. Oh, der Mann ist tot. Aber er lebt fort. Und dann sagt sie den legendären Satz. Huah, nun kann ich nichts mehr sehen.
Und das soll mir sagen.
Nein, das Geräusch, manchmal sind die Geräusche sind ja ein bisschen, man sind manchmal auch kleine Manierismen oder. Und das Geräusch des Monats ist jetzt isoliert daraus, dieses Hua von diesem Hua, Hua. Das ist das Geräusch des Monats, meine Damen und Herren. Und wie immer könnt ihr, liebe ZuschauerInnen, gewinnen, das reimt sich. Fantastisch. ein unterschriebenes, ich erfinde jetzt mal, ein unterschriebenes Buch von Text. Soll ich das wirklich hergeben? Ich gebe aus meinem eigenen Bestand, dann mache ich das. Gott, lass mich nicht allein mit ihr. Lobe ich aus. Das wird Text dann signieren. Und der das überzeugendste Geräusch per Instagram-Nachricht an uns schickt, Geräuschnachricht, ja, der wird das dann zugeschickt bekommen.
Also, toll, aber mach nochmal vor, dann würde ich anfangen.
Hua, nee, hua, hua. Das mache ich im Alltag halt auch oft. Ich meine, das sind nur Geräusche, hua, die ich auch oft im Alltag so. Hua. Hua. Das ist auch gut. Das ist immer, ich kann das immer dann am besten, wenn ich nicht drüber nachdenke. So. Hua.
Hua.
Okay.
Hua.
Ja. Das ist es schon jetzt von euch?
Ja.
Okay, dann gewinnt ihr das Buch nicht.
Nein, nein, nein. Ich möchte es auch nicht gewinnen. Okay. Ich möchte natürlich, dass andere Leute gewinnen. Also, weil gerade dieses Buch, Lass mich nicht allein mit ihr.
Das ist ein tolles Metabuch über das Buch vorher auch.
Ja, und auf dem Cover, oder im Österreichischen sagt man am Cover, ist ein Herz. In dem Herz ist ein Auge und in dem Auge ist ein Schlüsselloch und dieses Herz blutet. Das ist einfach ganz schön. Also ich finde das Cover ganz gut.
Da habe ich noch gar nicht so drauf geachtet.
Der größte Flop in der Geschichte des... jetzt kommt es noch. Wirklich, darf ich noch eine Schlussschnurre?
Ja, eine Schlussschnurre geht immer noch.
Flops, ich liebe Flops. Also mein Leben ist auch mit Flops gepflastert. Als Mäuse, meine Band, das ist nicht die Mäuse, sondern also Mäuse.
Die Mäuse,
ich habe es auch verstanden jetzt.
Genau, ja, okay, wir haben es verstanden. Die erste Mäuseplatte, also der Name, der Bandname ist uns ja quasi aufoktroyiert worden. Das sollte gar nicht. Die erste Platte hieß nur Tex Rabinowitz, / Gerhard Potuznik, also der Musiker. Und die Platte, der Name der Platte hieß Mäuse. Und dann haben die Leute aber gedacht, oh, die Band heißt Mäuse.
Wie beim ersten Suede-Album, weil da hieß das Label Nude und hatte keinen Titel. Dann dachten alle, es würde Nude heißen.
Ah, okay, das wusste ich nicht. Ja, okay, ja, ähnlich. Ja. Gibt es ja auch einige Fälle. Und wir waren bei einem Label namens Gig Records, einem Wiener Label namens Gig.
Falco-Label von Falco.
Oh, hier ja, spricht wieder einfach mal, genau. Und da war Falco eben und Falcos erste, nur der erste Single, also der Kommissar. Und der Kommissar hat 1,7.4 Millionen verkauft, also in dieser Dimension. Und dann waren wir bei Gig Records mit einer Platte, die Mäuse hieß, nicht als Band. Und diese Platte war der schlechtest verkaufte Posten bei Gig Records. Ganz oben war Falco mit 1,7 Millionen, und das ist kein Witz jetzt, und Mäuse 174 verkaufte.
Millionen?
Nein, 174.
So. Ich fand es gar nicht so schlecht. Das klingt erstmal, wenn man sich an die neuen Zeiten gewöhnt hat.
Aber das war 1974. Also da konnte man noch Platten verkaufen.
Ja,
also hätte man noch Platten verkaufen. Also Falco hat es ja bewiesen, aber Mäuse haben es eben nicht bewiesen. Mhm. Und deswegen sitze ich jetzt hier. Und wo ist Falco?
In der Dominikanischen
Republik. Im Himmelreich.
Ja, genau.
Der gute Falco. Aber ein toller Künstler. Finde ich ja. Grauen. Ja, da schneiden wir uns nochmal
rum. Grauenvoll. Scheußlich wollte ich sagen, grauenvoll. Aber jetzt kommt noch eine lustige...
Ich finde das der europäische Prinz. Ich finde ihn fantastisch. Hä? Ich finde das der europäische Prinz.
Hey, der Kommissar, basiert auf einem Rick James Riff.
Ja, Junge Römer klingt auch sehr nach Bowie Sound and Vision.
Zum Beispiel, ja.
Macht
ja nichts. Aber Falco war... Beim ersten Mäusekonzert 1994 war Falco bei Mäuse.
Immerhin, da hat er doch eine Sache richtig gemacht.
Der ist ihm Into the Dark eingefallen. Auf dem.
Er war verliebt in die Wirtin dort, Michou. Ich weiß das. Also er war nicht wegen uns.
Ihr habt mich so gefreut.
Nein, der Ehrlichkeit halber muss ich sagen, er war wegen Michou da, nicht wegen Mäuse.
Ja, liebe Freunde der modernen Unterhaltungskultur. Das war Neues aus der Opiummünde, dem preisgekrönten Podcast von und für Menschen. Wie immer empfehlen wir herzlich den Besuch in der Hamburger Bar Mutter. Dieses Mal aber vor allem Tex Rabinowitz neue Stickstoffausstellung. Sind wir alle endlich glücklich?
Zu sehen in bester Lage der Galerie Melike Bide in der Admiralitätsstraße 71 auf der Fleetinsel. Sie startet am 4.4. und wird noch bis zum 18.05.2024 zu sehen sein. Wir als Bürgermeister gucken, dass ein Besuch gesetzlich verpflichtend wird. Bis dahin sagen wir Tschüss und Adieu, Cheers and Goodbye. Vielen herzlichen Dank, Tex Rubinowitz.
Servus.
Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder etwas zu besprechen gibt. Ja, adieu.
Ist immer was zu besprechen. Ciao.
Tschüss.
Der Podcast Neues aus der Opiumhöhle wird euch präsentiert von Mutter. Der Bar für Alkohol, Musik und Menschen. Stresemannstraße 11. 22769 Hamburg.